Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Es ist schon bemerkenswert, wie einfarbig die Klavierwelt geworden ist. Und ich meine das in diesem Moment nicht klanglich, sondern vor allem farblich. Woran mag das liegen? Denn wenn man in ein Klavierhaus geht, dann stehen mindestens 90% der Instrumente dort in schwarzem Hochglanzlack. Natürlich ist das im ersten Moment beeindruckend, aber schon der Digitalpianohersteller Casio hat mit einigen seiner Instrumente erkannt, dass die Welt der Spieler weniger einfarbig ist und verkauft einige seiner farbigen Modelle besser als andere. Gehen wir wieder einmal zurück in die Geschichte der Klaviere. Am Beginn waren Klaviere mit edlen Furnieren belegt. Denken wir einmal an die Hammerflügel der frühen Zeiten, an die Instrumente von Klavierbauern wie Graf, Broadwood, aber auch den heute noch existierenden wie Blüthner oder Bechstein. Deren Instrumente waren fast immer in einem bräunlichen Furnier gehalten. Damit dieses Furnier dann auch haltbar ist, wurde es in der Regel mit einer Wachsschicht überzogen, um optisch mehr Tiefe zu erhalten und vor allem, um es gegen eindringende Einwirkungen wie Flüssigkeiten zu schützen. Jedes Instrument war allerdings ein Einzelstück. Die aufwendige Furnierarbeit war eine Kunst, die heutzutage fast ausgestorben ist. Das heißt, als der Massenklavierbau begann, war diese Arbeit zu teuer. So entschied man, die Oberflächen mit einer schwarzen Schellackschicht zu versehen. Schellack war schon lange bekannt. Es ist ein Harz, das aus Asien stammt. Im Möbelbau wurde es seit Beginn des 19. Jahrhunderts genutzt. Auch diese Oberflächen sind nicht leicht zu verarbeiten, aber man hatte es den Möbelbauern, wie so oft, abgeschaut und begann nun im Klavierbau vor allem mit schwarzer Schellackpolitur. Das war weniger aufwendig als Furniere und zudem preiswerter. Während der Entwicklung der großen Konzertsäle schienen dann, wie in jedem anderen Bereich von Gütern, die Konzertflügel, die ohnehin schwarz waren, auf alle anderen Bereiche der Klavierproduktion Einfluss zu nehmen. Und bald schon war klar, ein Klavier muss schwarz sein. Dennoch gab es dann immer noch Sondermodelle mit Furnieren. Gerade in der Massenproduktion der 1960er und 1970er Jahre war es dann vor allem wieder die Möbelproduktion, die die Äußerlichkeiten eines Klaviers beeinflussten. Und da zu dieser Zeit gerade Eiche als Möbelfurnier ganz groß in Mode war, waren zahllose Klaviere aller Hersteller ebenfalls in Eiche oder aber in Nussbaumfurnier gehalten. Nach und nach sollte sich das zwar ändern, aber selten traf man zu dieser Zeit in einem Wohnzimmer auf ein schwarzes Klavier. Allein die Flügel waren meistens schwarz, eine Art von Ausdruck für die Professionalität des Spielers und als Ausdruck für das Preisgefüge, denn meist waren es die hochwertigen Instrumente, die man schwarz antraf. Allerdings, und das vergaßen die meisten, waren die Furnierarbeiten zum Teil aufwendiger als die Polyesterlackierungen der schwarzen Instrumente. Irgendwann in den 1980er Jahren war es dann so wie in der Automobilindustrie. Man meinte, dass sich schwarze Instrumente besser wiederverkaufen lassen als solche, die sich mit einem bestimmten Furnier, passend vielleicht zu den Möbeln in den eigenen vier Wänden, ausgesucht hatte. Zwar war die Furnierauswahl noch groß und es kamen nun auch modernere Furniere zum Einsatz mit matten Finishes, gebeizten Hölzern, oftmals heller als zuvor. Plötzlich waren auch Hölzer im Angebot, die man bis dahin gar nicht im Klavierbau angewendet hatte. Eibe, Ahorn oder Birke waren plötzlich im Angebot. Allein die Premium-Hersteller, beispielsweise Steinway oder Bösendorfer, hatten gänzlich auf schwarze Instrumente gesetzt. Sie bauten nur mehr Sonderserien, die von bekannten Designern geschaffen wurden, die nicht schwarz waren oder aber so edle Furniere aufwiesen, dass sie unfassbar teuer waren. Doch die Klavierhersteller, die auf Masse setzten, boten ein breites Spektrum an optischen Finessen. Dennoch waren die schwarzen Instrumente unaufhaltsam dabei, die Oberhand zu gewinnen. Dies lag auch daran, dass die japanischen und koreanischen Instrumente, die in den 1980er Jahren mehr und mehr die Welt mit Instrumenten versorgten, grundsätzlich in schwarzem Polyester-Lack auf den Markt kamen. Um dieser nach und nach beherrschenden Übermacht etwas entgegensetzen zu können, setzten immer mehr Hersteller auf den schwarzen Polyesterlack als Finish für die Instrumente. Und das hatte Erfolg. Mehr und mehr Instrumente wurden schwarz angeboten. Und wenn man ein Furnier haben wollte, dann musste man halt draufzahlen. Der Vergleich mit den Automobilherstellern stimmt hier einmal wirklich. Denn auch diese gingen mehr und mehr zu weniger Farben laut Liste über. Und wenn man dann eine besondere Farbe haben wollte, musste man halt draufzahlen. Und das ist bis heute so geblieben. Doch solange der Klavierbau sich immer wieder einmal an die Möbelindustrie anpasste, wurden auch besondere Merkmale mit den Gehäusen verbunden. So ging man in den 1990er Jahren über, die Instrumente mit teils farbigen Applikationen zu versehen, die dann mit Leisten oder anderen optischen Merkmalen auch mal farbig sein durften. Dennoch blieben im Grunde die meisten Instrumente schwarz. Und hier und da sah man dann auch einmal einen weißen Polyesterlack, geradezu als Eyecatcher im Fenster von Klaviergeschäften. Alles, was wirklich bunt war, waren die besonderen Serien. So beispielsweise ein roter Steinway-Flügel in den 1990er Jahren oder der Ferrari-rote Fagioli-Flügel, der die beiden italienischen Ikonen Klavierbau und Automobilbau zusammenbrachte. Diese Instrumente waren immer hochwertige. Nach und nach wurde es im Klaviergeschäft recht dunkel. Denn wenn es sich um Neuinstrumente handelte, dann waren diese in der Regel schwarz. Ein wenig trist mag dies erscheinen, aber vor allem behindert es die Unterscheidbarkeit der Instrumente. Heute muss selbst ein Kenner oftmals nachschauen, welcher Name auf der Tastaturklappe steht, wenn er sicher sein will, um welche Marke es sich bei einem Instrument handelt. Dass es auch anders geht, hat vor einigen Jahren der Pianist Andras Schiff bewiesen, der sich von Bösendorfer einen Konzertflügel in Mahagoni-Furnier hat bauen lassen. Und plötzlich erregt dieser Flügel, wenn er auf der Bühne steht, Aufmerksamkeit, denn er strahlt in seinem rötlichen Furnier geradezu von der Bühne. Es zeigt sich, dass dann doch das Sinnliche, dass ein Instrument mit einer besonderen Optik ausstrahlen kann, einen Eindruck hinterlässt. Und genau das ist es doch, was die Instrumente früherer Tage auch heute noch so begehrlich macht. Neben dem individuellen Klang auch die besondere Optik. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, die schwarze Welt der Klaviere aufzubrechen. So hat Boston, die Submarke von Steinway, eine Zeit lang die Flügeldeckel in unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Bei Schimmel konnte man sich das Klavier mit seiner eigenen Fotoadaption verschönen lassen. Und Bechstein setzt jetzt auf einmal einen drauf, indem man dort fast alle Rahlfarben wählen kann, um sich sein Klavier in einer besonderen Farbe gestalten zu lassen. Ob diese besonderen Aktionen nachhaltig sind, um die Welt der Klaviere wieder einmal farbiger zu machen, ist unwahrscheinlich, denn mittlerweile hinterfragen auch die Kunden kaum mehr, ob ein Instrument denn unbedingt schwarz sein muss. Dabei handelt es sich doch, wie schon erwähnt, um ein Instrument, das zwar ein mechanisches ist, das aber dennoch mit dem, was man ihm entlockt, etwas Emotionales und Sinnliches verbindet. Und hat denn ein Spieler nicht vielleicht doch mehr Lust, sich an ein farbiges bzw. furniertes Instrument zu setzen, als ein schwarzes poliertes? Noch ein Beispiel. Die von dem Möbeldesigner Peter Mali für das Unternehmen Sauter entworfenen Instrumente sind kaum schwarz und recht erfolgreich. Man sollte sich einmal genauer umschauen, ob ein Instrument nun wirklich schwarz sein muss.